So, in der Einleitung haben wir ja schon die Übersicht gehört. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, auch auf den Anfang dieses umfassenden Themas. Es ging ganz einfach um das Gottesbild. Wir hatten im ersten Teil ja gehört, an der Einleitung, dass es ein ganz bestimmtes Gottesbild gibt unter den Glaubenden, das sehr unterschiedlich ist. Für die einen ist es ein Gott, der ohnmächtig ist, völlig ausgeliefert seiner Schöpfung. Und für die anderen ist es ein allmächtiger Gott, der alles im Griff hat, um es menschlich auszudrücken, und der weiß, wie seine Heilsgeschichte zum Ende kommt, und zwar zu einem glorreichen, herrlichen Ende. Und zwischen diesen beiden Gruppen existieren natürlich große Unterschiede. Und mein Anliegen ist es, und das auch von uns allen sicher, dass wir einmal ganz detailliert aufzeigen, wie auch schon im ersten Teil geschehen, dass die biblische Grundlage uns ganz sauber, nachvollziehbar aufzeigt, was der Wille Gottes ist mit seiner Schöpfung, zu welchem Ziel er damit kommt. Es ist ganz zweifelsfrei in der Schrift nachweisbar, dass alles in ihn hineinkommen soll. Die Stelle war, ich möchte sie nochmal erwähnen, Römer 11, 36, wo gesagt wird, dass aus ihm, durch ihn und hinein in ihn das ganze All ist oder alles, was es gibt. Wer das glauben kann, und dazu gehören wir ja hier, sonst wären wir heute nicht hier, wer das glauben kann und zu Ende denkt, muss also zu dem Schluss kommen, wie im ersten Teil auch hier bis ins Einzelne nachgewiesen, dass dann alles, was es gibt, in die Herrlichkeit Gottes verwandelt worden ist. Das heißt, es gibt nichts Übles oder Böses mehr. Ob du dir das vorstellen kannst, oder ob der Glaubende da draußen sich das vorstellen kann, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob Gott das kann. Dann wird zu sagen, also können müsste er es, da ist er allmächtig. Ob er es auch will, ja, dass er es will, steht geschrieben. Ja, wo ist jetzt das Problem? Also er will es und er kann es. Jetzt muss er es nur noch tun. Glaubst du das? Ich glaube es, weil es geschrieben steht. Der Weg dahin, den geht es ja. Und ich möchte heute, wenn es um das Verhältnis zwischen Verfehlung und Rechtfertigung geht, im dritten Punkt, mit Römer Kapitel 5, Verse 14 und 15 anfangen. Und diese Verse benutzen als Ausgangspunkt noch zu anderen Gedanken aus dem gleichen Kapitel, Römer 5, um uns einmal aufzuzeigen, wie wir auch letztes Mal schon gesagt haben, in Adam ist ja was passiert. Und in Christus ist auch was passiert. Wie umfangreich ist das auf beiden Seiten? Was ist die Konsequenz im Denken? Also Römer 5, ab Vers 14, zwei Verse, da heißt es, wir haben sie letztes Mal schon gehört, der Tod regierte von Adam bis auf Mose, auch über die, die nicht in der Gleichheit der Übertretung Adams verfehlten. Welcher, ganz wichtig, ein Kypos des Künftigen ist, also des Christus. Jedoch ist nicht wie die Übertretung, also auch die Gnadengabe. Denn wenn in der Übertretung des einen die vielen starben, wie viel mehr wurde die Gnade Gottes und die Schenkgabe in Gnade der des einen Menschen, Jesus Christus, hinein in die vielen überfließend. Wir haben hier eine Gleichung kennengelernt, die zweite Stelle des 1. Korinther 15, 22. Auch schon gehört das letzte Mal, denn ebenso wie in Adam alle sterben, werden in Christus alle leben. Diese Gleichung macht Paulus auf, auch in Römer Kapitel 5. Und jetzt passiert etwas. Er macht diese Gleichung in Römer 5 gleich wieder ungleich, aber positiv ungleich. Sie wird asymmetrisch, das sagen die Theologen, glauben auch nicht, was da steht. Die Asymmetrie besteht darin, dass zwar so wie beim Adam alle inbegriffen waren, auch beim Christus alle inbegriffen sind, aber bei Christus viel mehr passiert. Das sagt er hier, wie viel mehr wurde die Gnade Gottes überfließend. Er braucht zwei Worte, um deutlich zu machen, das, was Adam verdorben hat, hat Christus wiederhergestellt, aber er hat viel mehr gemacht, als der Adam kaputt gegangen ist. Das ist der Gedanke dieser ungleichen Gleichung. Und das müssen wir verstehen. Also, die Typologie, um die es hier geht, auch Christus Adam, die Paulus in Vers 14 hier aufzeigt, und wir haben letztes Mal das auch schon angesprochen, beweist doch ganz eindrücklich und nachdrücklich, dass beide Gruppen, die vielen und die alle, immer dieselben sind. Und lasst euch nicht einreden von irgendwelchen Leuten, die sagen, Paulus gebraucht das Wort, wie zum Beispiel die Studienbibel von MacArthur. Da sagt Paulus gebraucht das Wort alle in zwei verschiedenen Bedeutungen. Damit machen sie einen Fehler, indem sie dem Wort Gewalt antun. Und zweitens tun diese Glaubenden, die das so sehen, Gott ganz klein machen. Mein Gott ist viel, viel größer. Er ist so groß, wie Paulus gesagt, nämlich er kann viel mehr wieder in Ordnung bringen, als Adam jemals zerstört hat durch sein Verhalten. Also, wenn in 1. Korinther 15, 22 jetzt auch noch steht, ebenso wie in Adam, ebenso, dann muss ich doch glauben, was da steht. Die meisten Bibeln sagen nur so, das ist aber auch schon genug. Also wer das zu Ende denkt, muss feststellen, ebenso wie in Adam alle sterben, so werden in Christus dieselben alle, ich füge das hinzu, damit es auch ganz klar wird, leben. Also, die erste Gruppe, in Adam sterben alle, ist eigentlich klar. Ich habe noch keinen getroffen, der nicht gestorben wäre. Also es gibt Leute, die sind fast 1000 Jahre alt geworden. Der älteste war wohl Methuselah, wenn ich nicht ganz falsch liege. Das haben wir als Kinder schon gelernt. Und wie alt war der? 969 Jahre, wenn ich recht informiert bin. So, das war der älteste. Dann gab es noch welche mit 930 und so weiter, 600 Jahre. Nach der Flut nimmt das rapide ab. Abraham 175 und wir sind heute bei 70 bis 80, sagt die Schrift. Manche Leute werden nach 100 oder 90, wie auch immer. Aber dass einer 6000 Jahre alt gewesen wäre, ist mir nicht begegnet. Denn so lange ist Adam vor 6000 Jahren etwa gestorben oder hat er gelebt. Also, alle sind gestorben. Eine ganz eindeutige Aussage der Schrift in Römer 5, Vers 12. Deshalb, Römer 5, Vers 12, deshalb, ganz wichtig, ebenso wie durch einen Menschen die Verfehlung hinein in den Kosmos kam und durch die Verfehlung der Tod, ganz wichtig die Reihenfolge, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wenn in deiner Bibel hier weil steht, streich es durch, da steht nicht weil, sondern worauf, worauf alle verfehlen. Also, bei Adam kam die Verfehlung oder die Sünde zuerst und deswegen musste er sterben. Bei uns, wir haben den Tod von Adam geerbt und deshalb sündigen wir. Das steht hier in Römer 5, Vers 12, worauf wir alle verfehlten. Und das war doch der Punkt auch im ersten Teil, Rettung aus menschlicher Sicht wegen der Abstammungsfrage. Das haben wir hier ganz klar beantwortet. Weil das so ist, niemand von uns ist daran schuld, dass er von Adam abstammt. Also aus menschlicher Sicht, und wenn ich jetzt diesen Gott mal menschlich betrachte, müsste ich sagen, wenn er seine Schöpfung, zumindest den menschlichen Teil davon, von diesem Adam hat abstammen lassen, kann diese ganze Schöpfung, sprich alle Menschen, die von Adam abstammen, ja nichts dafür, dass der Adam gesündigt hat und dafür in den Tod dafür sterben musste und wir jetzt den Tod von ihm geerbt haben. Also muss doch Gott, wenn das so ist und er seine Schöpfung liebt, ich sage es mal ganz menschlich, jetzt einen Weg finden, das wieder in Ordnung zu bringen. Abgesehen davon, dass das die Schrift auch so sagt. Aber das wäre die logische Denkkonsequenz. Und jetzt finden wir eine ganze Menge Hinweise in der Schrift, die uns das deutlich machen. Jetzt hat Gott eine Rechtsgrundlage gelegt, haben wir auch im ersten Teil und zweiten Punkt drüber gesprochen. Die Rechtsgrundlage war das Lösegeld in Christus. Der Hebräerbrief sagt im Kapitel 2, Vers 9, dass Jesus Christus ein wenig unter die Engel erniedrigt wurde, wegen des Todes, Leidens, mit Herrlichkeit und Wert gekrönt wurde, damit er, nämlich Gott, oder in Gott durch die Gnade für alles den Tod schmeckte. Nicht für alle, für alles steht dort, neutrum, tatsächlich. Für alles, das ist mehr als die Menschheit. Das ist die ganze Schöpfung. Und wenn du an Römer Kapitel 8 denkst, passt das wieder, weil auch dort gesagt wird, dass die ganze Schöpfung freigemacht wird zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also dieses Opfer des Sohnes galt nicht nur den glaubenden Menschen, es galt allen Menschen und darüber hinaus der ganzen Schöpfung. Und das wie viel mehr, auf das ich danach zu sprechen komme, das wie viel mehr schließt sogar noch die Engelwelt mit ein. Auch das ist dokumentiert in der Schrift. Und wer hier der Meinung ist, dass dieses Opfer des Sohnes nicht ausreichend war, verfügt entweder nicht über Bibelkenntnis oder traut seinem Gott überhaupt nichts zu. Beides ist nicht richtig. Lieber Zuhörer, egal wer du bist, schau genau hin, was die Schrift dazu sagt. In 1. Johannes 2, Vers 2 heißt es, dass dieser Christus die Sühnung ist, betreffs unserer Verfehlungen. Das ist schon ganz herrlich. Aber der Satz geht ja weiter. Und dann heißt es, nicht allein betreffs unserer, sondern auch betreffs der des ganzen Kosmos. Und wenn wir Kosmos definieren, schriftgemäß über Paulus, müssen wir feststellen, dass auch die Engel zum Kosmos dazugehören. Hier gibt es unterschiedliche Ansichten, aber wir haben noch andere Beweise, die das stützen, dass also der ganze Kosmos nicht nur die Menschen sind. Wenn es so wäre, wäre es ja gut, wenn es wenigstens die Glaubenden glauben würden, dass wenigstens alle Menschen gerettet werden. Aber selbst das wird ja nicht geglaubt, obwohl es geschrieben steht. Genau, wozu ich das sagen.
Das heißt im Klartext, es gibt keine Erbsünde, sondern nur der Tod ist zu allen Menschen auch durch Vererbung.
Genau, wir müssen eigentlich vom Erbtod reden. Und die Sünde ist die Folge dieses geerbten Todes. Genau das sagt Römer 5, Vers 12 aus. Gut, also das Opfer war ausreichend für alle, haben wir festgestellt. Wenn in Adam alle sterben und Christus für alle bezahlt hat, ist doch logisch, dass in Christus alle leben. Das ist einfach zwingend, weil es so geschrieben steht. Also wir werden in Christus alle leben. Was ist denn das Gottesziel? In der Einleitung haben wir es doch gehört. Wie weit geht denn die Schrift? 1. Korinther 15, 28. Gott will allen alles sein. Kleine Frage. Wie viel wäre er denn denen, die für immer verloren sind, angeblich? Wer das zu Ende denkt, wird ganz schnell merken, dass er hier an Grenzen stößt. Gut, jetzt lesen wir aber auch noch, wenn das so ist, wenn Gott allen alles werden will, dann müsste doch, wenn wir wie letztes Mal das hier gelernt haben, in Gott nur Licht ist, kein Licht, wie wir es ja haben. Das göttliche Licht ist was anderes. Wenn in Gott nur Licht ist, müsste doch die Finsternis zu Licht werden. Wir haben gelesen im Psalm, dass wenn Finsternis zu ihm kommt, sie zu Licht wird. Also wäre die Denkkonsequenz, wenn Gott allen alles sein will, dann hat Römer 5, 14, 15 recht, wenn Paulus sagt, in Christus geschieht viel mehr, als in Adam verdorben worden ist. Denn auch bei Jakobus lesen wir, Gott ist der Vater der Lichter. Jakobus 1, Vers 17. Bei ihm gibt es keinen Schatten. Also wenn das ganze All in ihn hineinkommt, Römer 11, 36 ist immer die Schlüsselstelle. Wenn das ganze All in ihn hineinkommt, egal wie du dir das vorstellen magst, dann nimmt das ganze All wieder ein in seiner Göttlichkeit. Dann muss es wieder hergestellt sein. Dann kann es kein Übel mehr geben, weil in Gott kein Übel ist. Außerdem hat Jesus gesagt, Matthäus 22, 32, Gott ist nicht ein Gott der Gestorbenen oder Toten, sondern der Lebenden. Für ihn leben alle. Das war schon vor Golgatha so. Merkst du das? Vor Golgatha, bevor der Loskaufspreis gezahlt wurde, hat Gott das schon so gesehen. Er brauchte noch die Rechtsgrundlage, um das auch machen zu können. Die Rechtsgrundlage war das Opfer des Sohnes. Auf dieser Grundlage kann er das tun. Und jetzt erreicht er sein Ziel, und das werden wir im Teil 4 dann behandeln, im letzten Teil. Erreicht er dieses Ziel auf verschiedenen Wegen, nämlich auch durch Gerichte. Gericht heißt ja biblisch Zurechtbringung. Das biblische Gericht ist ja kein Vernichtungsgericht, wie ich das früher geglaubt habe. Für mich war früher Gericht Hals ab oder Kopf ab, und dann war der Mann für immer weg. Das war Gericht in meinen Augen. Biblisch gesehen ist Gericht was ganz anderes. Gericht heißt, Jesaja 26, 9 ist für mich im Alten Testament die Schlüsselstelle, wenn deine Gerichte wirklich zu Rechtbringungen, könnte man sagen, Mishpat im Hebräischen heißt, da wird was richtig gestellt, was zurechtgebracht, was gerade gemacht, was krumm ist. Wenn also deine Gerichte, deine Zurechtbringung die Erde treffen, heißt es hier, lernen die Bewohner Gerechtigkeit. Und das Wort, was hier im Grundtext steht, Tevel, das ist die Vollendung der Verwirrung. Also die Bewohner der Vollendung der Verwirrung auf der Erde ist die totale Verwirrung, sagt schon das Alte Testament. Die lernen Gerechtigkeit. Also Gott muss oder wird die Menschen erziehen. Wir werden noch so einen Kandidaten kennenlernen gleich, der genau das symbolisiert für die gesamte Schöpfung und ihre Wiederherstellung. So, jetzt sagen manche, es werden ja nur die Glaubenden gerettet. Na natürlich, was hast du denn sonst gedacht? Nur Glaubende werden gerettet, keine Frage. Deswegen macht ja Gott Zurechtbringungsgerichte. Paulus sagt mal zu Timotheus, in 2. Timotheus 3, Vers 15, du hast von Babyzeit an die heiligen Schriften wahrgenommen. Und dann sagt er, was die machen, die heiligen Schriften. Sie haben Vermögenskraft, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, den in Christus Jesus, das ist ein ganz bestimmter Glaube. Der Glaube oder die Treue in Christus Jesus, das ist das Ziel der Schrift, uns dahin zu bringen. Die Gottesgerichte, die Zurechtbringung Gottes erziehen uns, dass wir das erkennen. Das heißt also, du wirst nicht als Ungläubiger gerettet, sondern als Glaubender. Und zum Glauben wird dich Gott nicht zwingen, sondern er wird dich überzeugen, das sagt die Schrift. Gott hat einen Weg erfunden, nicht gefunden, erfunden. Er ist der Erfinder dieses Weges. Er hat einen Weg erfunden, jeden Einzelnen auf eine ganz bestimmte Weise zum Glauben zu führen. Und ohne Glauben, da gibt es genug Bibelstellen, wird niemand gerettet. Das ist ganz klar. Und wer uns unterstellt, wir würden lehren, Gott rettet einfach so jeden Menschen, das ist falsch. Das stimmt nicht. Die Menschen müssen lernen, nicht nur die Menschen, auch die Engel, dass Gott Recht hat. Und jetzt kannst du die Frage stellen, und die stelle ich an jeden, der das hört, hast du etwas dagegen, dass Gott einen solchen Weg erfunden hat? Hast du was dagegen, dass er einen Weg erfunden hat, alle zum Glauben zu führen? Dass einmal alle sagen, du hast Recht gehabt, Gott. Danke, dass das so ist. Hast du was dagegen? Wenn ja, bist du ein Heils-Egoist, ich bin da ganz hart. Hauptsache, ich bin gerettet, die anderen sind selber schuld, sollen sehen, wo sie bleiben. Das ist ja so der Standardsatz, den ich schon oft gehört habe. Aber jetzt haben wir hier gelernt, ich komme zurück auf Römer 5, Vers 14 und 15, dass Paulus sagt, wie viel mehr, also bei Adam ist etwas verdorben worden und in Christus wird jetzt viel mehr gemacht, damit das wieder in Ordnung kommt. Das ist das, was uns die Schrift sagt. Wie viel mehr zeigt also eine Steigerung der Gnadengaben an, eine Steigerung der Wirkung dieses Gotteshandelns. Das würde doch bedeuten, oder heißt für mich, auch nach der Schrift, wenn das ganze All in Christus reinkommt, in Gott wieder reinkommt, Römer 11, Vers 36, ist immer der Schlüsseltext, gehören ja auch die Engel dazu. Und wenn wir hier den Vergleich haben zwischen Adam und der Wiederherstellung in Christus, ist das wie viel mehr ganz klar definiert in der Tatsache, dass bei Adam ja nicht die Engelwelt geschädigt worden ist, die war ja vorher schon in Sünde verfallen. Das mit Adam war ja eine Folge der im Himmel schon vorhandenen Sünde oder Verfehlung. Dass also jetzt das Opfer des Gottessohnes mehr macht, als was Adam verdorben hat, nämlich viel mehr und überfließend, sagt Paulus, ist die Gnade, weil das ganze All davon erfasst ist. Auch die Engelwelt gehört mit dazu. Und so erkennen wir, dass also diese Gleichung, die hier aufgemacht wird, in Römer Kapitel 5, gleich wieder positiv ungleich gemacht wird, durch dieses wie viel mehr, weil das, was in Adam verdorben wurde, ja nur uns betrifft. Und noch den Erdboden, der wurde auch verflucht. Aber jetzt in Christus gehört auch die Engelwelt dazu, das heißt das ganze All. Und damit ist ein wie viel mehr ganz klar bewiesen und dokumentiert, weil sein Opfer für den ganzen Kosmos, für das ganze All gegeben worden ist. So, und jetzt hat Jesus schon gesagt, in Johannes 10, Vers 10, zu seinen Jüngern schon vor Golgatha her gesagt, ich bin gekommen, damit sie äonisches Leben haben. Das ist einmal Leben im nächsten Äon, im Tausendjahrreich. Das ist auch verborgenes Gottesleben. Darüber reden wir dann im nächsten Teil, im dritten Teil, wenn es um die Denkfehler geht, die immer wieder gemacht werden. Es ist also Leben, sagt er selbst, das überfließend ist. Also schon vorher war klar, Christus ist gekommen, nicht nur um das wieder in Ordnung zu bringen, was bei Adam verdorben ist, sondern um mehr zu tun. Also das Leben wird viel besser, größer und umfangreicher sein, das durch Christus entsteht, als das, was bei Adam verloren gegangen ist. Das muss uns auch klar sein. Also sagt die Schrift ganz deutlich, dass in Christus die Gnade überströmend geworden ist. 1. Timotheus 1,14 wäre so eine Stelle, die das beweist. Also darüber hinaus heißt es da, mehrte sich die Gnade unseres Herrn mit Treue und Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Also immer eine Mehrung. Wenn Paulus von Gnade redet, vom Vergleich auch mit Adam, egal was er anführt, bei Christus ist das immer mehr. Bei Christus ist das immer größer. Bei Christus geht das immer weiter. Und in Römer 5, Vers 20, das Kapitel, aus dem wir schon ein paar Verse gehört haben, da haben wir dann ein Wort von Paulus, er ringt förmlich darum, deutlich zu machen, wie großartig das mit Christus ist, Römer 5, Vers 20. Er bringt ja ein Wort, das steht nur einmal in unserem Neuen Testament. Und ich habe mir erlaubt, das etwas seltsam zu übersetzen, damit die Bibelleser, die das mal lesen, stutzig werden. Weil in unseren Bibeln steht das auch schon toll, aber nicht so überschwänglich, wie es Paulus hier macht. Er sagt, das Gesetz aber kam daneben hinein, auf das die Übertretung zunehme. Wo aber die Verfehlung zugenommen hat, ist die Gnade überfließend geworden. Also er setzt vor das Überfließen noch ein Über davor. Das steht über, um und um. Also so übersetzt die Normalübersetzung. Das heißt, wir haben ein Wort, das sagt rundherum. Also Peripherie ist uns ja bekannt. Peri, das heißt rundherum. Die Gnade ist rundherum. Und jetzt macht er noch ein Über dazu. Also über und rundherum. Mehr geht nicht. Paulus ringförmig danach deutlich zu machen, was in diesem Christus geschehen ist. Gibt es eine schöne Veranschaulichung, die habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen als Kalenderblatt. Ich habe das mal irgendwo gesehen als Poster an der Wand von einer Perlmuschel. Eine Perlmuschel, wie entsteht eine Perle? Eine Perle entsteht, indem ein Fremdkörper eine Perlmuschel eindringt, Sandkorn oder irgendetwas, und die tut das dann einkapseln. Und dieses Eingekapselte, dieses Perlmutt, ist dann die teure Perle, womit sich die Frauen schmücken, die sich das leisten können, füge ich hinzu. Also diese Perle tut diesen Schmutzteil ganz herrlich machen. Also anschließend ist aus diesem Dreck Herrlichkeit geworden. Wenn wir den Stachel des Todes, biblisch gesehen, als ein solches Sandkorn in einer Perlmuschel sehen, den Stachel des Todes, der in Christus eindrang, der Christus, der alle Sünde aller Zeiten, inklusive der Engelwelt, auf sich genommen hat, ist sozusagen das größte Dreckstück, was es überhaupt gegeben hat, geworden. Ich sage es mal ganz hart. Und was hat Gott dann rausgemacht? Die größte Perle, die es je gegeben hat, aus dieser unsagbaren Schlechtigkeit, die Christus in sich aufgenommen hat, macht Gott das, die größte Herrlichkeit. Es gibt keine größere Perle, geistlich gesehen, als das, was auf Golgatha passiert ist. Und wenn das so ist, wenn ich das glauben kann, ist es ganz klar, dass deshalb, weil Gott das so gemacht hat, es für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens kommt und darüber hinaus auch noch für die ganze Engelwelt. In Römer 5, Vers 18 haben wir ja den Vers auch schon gehört im ersten Teil. So wie es daher durch eines Menschen Übertretung hinein in alle Menschen zur Verurteilung kam, als auch durch ein rechtgemäßes, durch eine Gerechtigkeit, durch ein gerechtes Handeln hinein in alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Beide Seiten werden immer mit alle bezeichnet. Und ich warne davor, lieber Bibelleser und treuer Christusgläubiger, dieses zu mindern und zu sagen, die Zweiten alle sind nicht alle. Da würden wir dem Wort Gewalt antun. Denn auch in Römer 11, Vers 32 lesen wir, dass Gott alle zusammen in Unfügsamkeit oder Ungehorsam eingeschlossen hat, damit er sich aller erbarme. Also das Gotteshandeln ist eindeutig definiert. Und jetzt müssen wir feststellen, dass offensichtlich Gottes Gedanken, wie die Schrift uns sagt, höher sind als unsere Gedanken. Dass seine Wege höher sind als unsere Wege. Und genau das ist das, was Paulus im nächsten Vers sagt, Römer 11, 33. Was sagt, und Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Kenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Urteile und unausspürbar seine Wege. Und da kann man nur sagen, ja, so ist es. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Gott das macht. Römer 11, 36, dass das ganze All wieder in ihn hineinkommt. Aber er hat es so hingeschrieben. Und ich glaube, was da steht. Und die Denkkonsequenz, die haben wir ja schon mehrfach erwähnt, die Denkkonsequenz ist, dann muss alles in Ordnung sein. Und dafür, oder deswegen wird Gott für mich so groß. Deswegen ist er für mich eigentlich Gott. Ein Gott, der jammernd in der Ecke sitzt und hoffnungslos verloren ist, weil die Schöpfung gerade macht, was sie will, ist für mich kein Gott. Das ist kein Gott, von dem die Bibel redet. Der Gott der Bibel ist allmächtig und sein Sohn ist auch allmächtig. Und wenn sie über das All Macht haben, dann haben sie auch die Verantwortung für das, was dort passiert. Und das lernen wir noch in einem späteren Punkt, weil das ja auch mit dem Gesetz in Übereinstimmung ist, mit dem, was Gott selber seinen eigenen Prinzipien, wie das am Ende dann im zweiten Teil deutlich wird. Also, jetzt sagt Paulus nochmal etwas Seltsames in Römer 5, Vers 16, in dem schon angeführten Kapitel. Und er sagt, dass mit der Schenkgabe, also mit der Gnade, es nicht so ist, wie durch den einen, der Verfehlte. Ein etwas schwieriger Vers. Also erst sagt er, so wie in Adam ist es auch in Christus. Aber in Christus ist alles überfließend und viel mehr. Hier sagt er, mit der Schenkgabe der Gnade ist es nicht so, wie mit dem, der Verfehlte. Denn das Urteil war aus einem hinein in Verurteilung, die Gnadengabe aber ist aus vielen Übertretungen hinein rechtgemäß. Klingt etwas verwirrend, ich sage es nochmal ganz einfach. Also einer hat verfehlt, wir müssen erklären, dass das nicht so ist. Einer hat verfehlt, damit waren alle unter die Verfehlung oder Sünde gestellt und wurden vom Tod regiert. Der Tod war der Regent der gesamten Menschheit. Das haben wir ja vorhin auch gelesen, von Mose, von Adam bis auf Mose, schon vor dem Gesetz war das so. Also der Tod hat alle regiert. Und jetzt sagt Paulus, es ist nicht so bei der Gnadengabe. Ja, warum? Weil jetzt bei der Gnadengabe gibt es viele Gerechte, die im Leben regieren, und nicht mehr nur einen. Also einer hat was geändert. Und jetzt regieren viele. Vorher hat einer was geändert. Und da wurden viele regiert. Verstehst du? Vorher hat der Tod die Menschheit regiert. Jetzt ist auch eine Veränderung eingetreten. Aber jetzt regieren die Menschen im Leben, sagt Paulus. Also es ist gerade umgedreht. Es ist nicht so wie bei Adam. Bei Adam waren alle vom Tod regiert. Jetzt regieren sie selber, nämlich im Leben in Christus Jesus. Das ist die große Veränderung. Das ist das, was nicht so ist, was nicht gleich ist über Adam. Dass Gott das machen würde, das hat er schon im Alten Testament beschrieben, mit Israel. Du brauchst nur lesen, Jesaja 44, 22. Ich wischte weg, sagt er, ich wischte weg deine Ausschreitungen. Kehr um zu mir, denn ich erlöste dich. Also für Gott ist das schon längst passiert. Für ihn, er sieht das schon längst in Ordnung gebracht. Er sagt zu seinem Israel, egal was du machst, ich habe dich schon längst wieder befreit. Sieh das doch endlich ein. Glaub das doch. Das ist genau das, was wir auch machen, was Paulus sagt. Ich komme später noch drauf, dass wir den Menschen sagen sollen, Gott hat schon alles geändert. Du brauchst es nur zu glauben. Es ist schon alles geändert. Es gibt zwei Körperschaften, eine in die dem Adam gehört, da sind alle Menschen drin, und es gibt eine zweite, das ist seit Golgatha, die gehört dem Christus, und da sind auch alle drin. Lasst euch nicht einreden, dass in der Körperschaft des Christus nicht alle drin wären. Das ist biblisch sauber nachweisbar. Beide Gruppen beinhalten dieselben Menschen, nur in der Christusgruppe, das hat nichts mit dem Leib zu tun, mit dem Leib des Christus, der ja was ganz anderes. In der Christusgruppe gibt es noch eine Menge Ungläubige, die müssen das noch glauben, aber gemacht hat Gott das schon längst. Er hat es schon längst in Ordnung gebracht. Gut, wenn also Gott allen alles sein will, das war das Ziel dieses Punktes hier, das Verhältnis zwischen Verfehlung und Rechtfertigung, muss also alles wiederhergestellt werden. Und jetzt haben wir bei diesem Verhältnis gelernt, im Punkt 3, dass bei der Rechtfertigung viel mehr passiert, als es bei der Verfehlung passiert ist in dem Adam. Und das finde ich ganz herrlich, dass wir das wissen dürfen, dass Gott also mehr in Ordnung bringt, als jemals verdorben worden ist. Jetzt möchte ich im Punkt 4 einige Bibeltexte durchgehen, die uns zeigen, dass Gott alle rettet. Und der eine oder andere mag vielleicht erschrecken, das macht nichts, nicht von euch, es gibt ja noch andere Zuhörer, die das vielleicht noch nie gehört haben. Wir schauen einfach mal der Reihe nach durch. Ich fange im Alten Testament an. Die Reihenfolge ist keine Wertung. Sie ist einfach so aufgeschrieben, wie sie stehen, die Bibeltexte. Also die ersten beiden werden vertauscht. Aber sonst ist das in etwa die Reihenfolge, wie sie in der Schrift vorkommen. In Psalm 36,6 haben wir am Anfang schon gehört von unserem Bruder Heinz. Da heißt es, deine Gerichte sind eine große Tiefe. Menschen und Vieh rettest du, Jahwe. Der Hinweis auf die Tierwelt, die Erwähnung der Tiere, zeigt eindeutig in Verbindung mit Römer Kapitel 8, dass also alle Menschen gerettet werden müssen. Denn wenn Gott in seinem Rettungsplan Tiere mit einschließt, die in der Schöpfungsordnung eine andere Stellung einnehmen, ist es zwingend daraus zu schließen, das ist nicht der wichtigste Vers, aber ich habe ja gesagt, mach der Reihe nach durch. Wir lernen noch viel Wichtigere kennen. Aber auch schon selbst ein solcher Vers zeigt uns, dass das Denken Gottes ein ganz anderes ist, als das landläufige Verständnis von seiner Rettungsaktion. Also Menschen und Tiere rettet er. Im Psalm 22, Vers 28 lesen wir, alle Ränder des Erdlandes werden zu dir umkehren und werden huldigend sich hinwerfen, dir angesichts alle Sippen der Nationen. Ist sehr wörtlich übersetzt. Also, die gesamte Erde, inklusive aller Menschen, wird Gott huldigen, heißt es hier. Jetzt sagt jemand, ja, alle, die dann leben, das ist dann das Argument. Also, nur die, die geglaubt haben und dann noch leben, die auf der ganzen Erde sind. Das halte ich für sehr gewagt, weil wenn du alle Stellen gehört hast, wirst du merken, dass es gar nicht geht, sondern dass wirklich hier die gesamte Erde wiederhergestellt ist. Denn Psalm 119,91 heißt es, denn wirklich die alle, alles was es gibt, sind deine Diener. Hakol, Hebräisch. Alles was es gibt, da ist nichts ausgenommen. Der Psalm 119 sagt, alles, was es gibt, dient dir. Also wird damit der Heilsplan Gottes vollendet, auf welche Weise auch immer, kannst du zunächst sagen, wichtig ist, alles dient ihm. Psalm 145, Vers 9, deine Erbarmungen sind über alle deine Gemachten. Wie viel hat denn Gott gemacht? Wie viel hat er denn gemacht? Erlaube ich mir zu fragen. Hat er alles gemacht oder geschaffen? Also muss auch über alles Geschaffene seine Erbarmung sein. Genau das steht auch hier. Oder er hat nicht alles gemacht. Das wäre dann ein Argument. Aber da wirst du schwer haben, das zu beweisen. Psalm 68, auch Widerspenstige, Vers 19, werden zurückkommen zum Bewohnen Jahwes, heißt es da. Widerspenstige kommen zum Bewohnen Jahwes. Also er hat sie überzeugt, hat sie zurückgebracht. 1. Samuel 2, Vers 6, Gott führt in den Scheol und wieder heraus. Also er führt ins Totenreich und wieder heraus. In 2. Samuel 14, 14, Gott nimmt nicht das Leben weg, sondern er sinnt darauf, dass der Verstoßene nicht weg von ihm verstoßen bleibe. klare Aussage. Der Gotteswille ist definiert. In Klageliedern 3,31, denn der Herr verstößt nicht für äonisch. Das heißt, wenn die Äonen zu Ende sind, ist auch alles in Ordnung gebracht. Letzter Text, Zephania 3,9 aus dem Alten Testament. Dann werde ich den Völkern andere reine Lippen geben, damit sie alle den Namen Jahwes anrufen und ihm einmütig dienen. Das ist das Ziel für die Erde, zumindest für die Zeit, in der sie noch besteht. Wenn wir ins Neue Testament schauen, fängt an bei Lukas 19. Da heißt es, Jesus sagt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wie viel ist denn verloren? Ja, also, wenn er sucht und rettet, was verloren ist, wie viel willst du denn davon wegnehmen? Wer das tut, tut dem Wort Gewalt an. Johannes der Täufer sagt, Johannes 1,29, siehe das Lamm Gottes, das die Verfehlung oder Sünde des Kosmos enthebt, wegnimmt, wirklich enthebt. Wie viel ist denn das, wenn die Sünde des Kosmos enthoben ist, wie viel ist denn da noch da? Wie viel Sünde gibt es denn noch, wenn sie Jesus weggenommen hat?
Null.
Danke. Also wer konsequent denken kann, unser Bruder Günther, der wird also auch zu dem gleichen Schluss kommen müssen.
Johannes, der Tod ist dann arbeitslos.
Bitte?
Der Tod ist dann arbeitslos.
Ja, da ist jetzt schon unwirksam gemacht.
Genau.
Richtig, über den Tod reden wir anderes Mal. Johannes 3, Vers 17, denn nicht schickte Gott den Sohn in den Kosmos, auf dass er den Kosmos richte, sondern auf dass durch ihn der Kosmos gerettet werde. Also auch hier, und das gleiche steht nochmal in Johannes 4, 42. Wie viel ist denn, wie viel Prozent ist denn ganzer Kosmos? Sind das 30% oder 40% oder vielleicht nur 10%? Für mich sind das 100%. Wenn Gott nicht durch Christus 100% des Kosmos rettet, ist er nicht der Retter des Kosmos. Dann darf er sie nicht so nennen. Wir werden das beim Namen noch feststellen, falls wir noch so weit kommen. Punkt 5.3. Ich gebe mir Mühe. So, dann lesen wir weiter. Johannes 3.35. Ganz wichtig. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Johannes 3.35. Der Vater hat alles in die Hand des Sohnes gegeben. Und jetzt liest Kapitel 6, Vers 39. Danach da heißt es, es ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts von alledem verliere, was er mir gegeben hat. Wie viel hat er bekommen? Johannes 3,35. Alles. Wie viel soll er nicht verlieren? 6,39. Nichts oder auch nicht alles. Also das gleiche alle, was er bekommen hat, das gleiche alle soll er nicht verlieren. Glaubst du das? Ich glaube, was da steht. Und in 6,33 wurde ja schon gesagt, sagt Jesus, ich bin das Brot Gottes, das Brot des Lebens. Und dieses Brot gibt, Johannes 6,33, dem Kosmos das Leben. Wie viel ist denn das? 10% vom Kosmos. Dem Kosmos, dem ganzen Kosmos gibt er das Leben. Johannes 12,32, wenn ich erhöht werde, werde ich alles zu mir ziehen. Alles, was Gott ihm gegeben hat. Wie viel hat er ihm gegeben? Alles. Auch hier wieder schlüssiger Gedanke. Wir kommen zum Römerbrief, Vers 18, schon gehört heute und auch das letzte Mal. So wie durch eines Menschen Übertretung es hinein in alle zur Verurteilung kam, also auch durch ein rechtgemäßes hinein in alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Alle. Typologie, Adam Christus, wir haben es ausgiebig bewiesen, beide alle sind dieselben Menschen. Römer 11, 32 auch schon gehört, alle in Unfügsamkeit verschlossen und ungehorsam, damit sich Gott aller erbarmt. Und eine ganz besonders köstliche Stelle ist 1. Korinther 13, 5. Ihr merkt, wir kommen immer weiter hinten in die Bibel rein. Jetzt sind wir schon beim Korintherbrief. 1. Korinther 13, 5 ist für mich eine ganz wichtige Stelle. Da heißt es, die Liebe, das ist die Bleibende, die Liebe, von ihr heißt es, sie ist nicht unschicklich, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht aufstacheln und sie rechnet das Üble nicht zu. Wie viel ist denn das? Wie viel ist denn nichts? Ja, also wenn ich glaube, was hier steht, das Üble nicht zugerechnet wird, muss es doch offensichtlich in Ordnung gebracht worden sein. Und dann die bekannte Stelle, 1. Korinther 15, 22, denn ebenso wie in Adam alle sterben, werden auch in Christus alle leben. Alle. Ganz eindeutige Aussage. 15, 28 haben wir auch schon gehört, Gott will allen alles sein. Wie viel, ich habe schon mal gefragt, wäre an denen, die für ewig in einer Hölle schmoren angeblich, für die wäre er gar nichts, aber er will allen alles sein. 2. Korinther 5, 19 und 20, auch eine ganz wichtige Stelle, die uns sagt, wie das funktioniert. Und jetzt müssen wir glauben, was da steht. Heißt es, weil Gott in Christus war, den Kosmos für sich selber in jeder Beziehung verändern, versöhnen, steht meist in den Bibeln. Versöhnen heißt verändern, wirklich. Er hat in jeder Beziehung von oben nach unten, wirklich, Kat Alasso, von oben nach unten in jeder Beziehung alles geändert und ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend. Das haben wir eben von der Liebe gehört, sie rechnet das Üble nicht zu. Gott rechnet die Übertretungen nicht zu und hat in uns das Wort der Veränderung hineingelegt oder der Versöhnung. Damit wir jetzt, was machen, Vers 20? Daher sind wir Gesandte an Christi Stadt, in der Gott gleichsam durch uns den Menschen zuspricht. Was sollen wir ihnen zusprechen? Lasst euch versöhnen mit Gott, wirklich. Ihr seid dem Gott verändert. Das steht Imperativ, Aorist, Passiv für die Grammatikkenner. Das heißt also, das hat jemand gemacht. Es ist nicht meine Aufgabe zu sagen, streng dich mal an, damit Gott sich mit dir versöhnt. Er hat es schon längst erledigt. Ihr seid dem Gott geändert, steht da. Gott hat es schon gemacht, das musst du jetzt glauben. Und wenn du es heute nicht glaubst, wirst du es morgen lernen müssen. Und sei froh, wenn du es heute schon glauben kannst. Denn die Zurechtbringungswege Gottes mögen nicht immer angenehm sein. Jeder muss das irgendwann glauben dürfen können. Das heißt, freiwillig anerkennen, wir werden es noch sehen, dass das kein Zwang ist. Nämlich gleich an der nächsten Stelle. Also, wichtig ist, es ist passiert, das dürfen die Menschen glauben, das sagt uns die Bibel. Und jetzt in Philipper 2, 10 und 11, wir sind im nächsten Bibelbuch, da heißt es, das Ziel ist der Erhöhung des Christus, dass sich jedes Knie beuge, der himmlischen, der irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre oder zur Herrlichkeit Gottes des Vaters. Jede Zunge bekennen. Ja, habe ich früher mal gesagt, die müssen das aus Zwang, ne? Gott drückt denen so lange auf den Kopf, bis die schreien, ja, hast ja recht, ne? Also, biblisch gesehen heißt das Bekennen hier, mit gleichen Worten der Schrift sagen, so müssen wir das wörtlich übersetzen. Wenn also jemand mit gleichen Worten der Schrift Jesus als Herrn bekennt, sagt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 3, das kannst du nur im Heiligen Geist. Nur im Heiligen Geist kann jemand Christus als Herrn bekennen, schriftgemäß. Wenn du nur sagst, ja, Jesus ist Herr und glaubst es nicht, das zählt nicht. Das schriftgemäße Bekenntnis ist nur im Geiste möglich. Und das ist das Gottesziel. Nächste Stelle, Kolosser 1, 20, auch ganz bekannt. Hier sagt die Schrift, dass die ganze Gottesfülle in Christus wohnt, um durch ihn das All auszusöhnen oder zu verändern, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Pfahles oder seines Fluchholzes auf Golgatha. Durch ihn das ganze All zu verändern oder auszusöhnen. Wie viel ist denn das? Tapanda steht im Grundtext. Die meisten von euch wissen, was das heißt. Tapanda, wirklich die alle, alles was es gibt, nichts ausgenommen, das All, auch recht. Also, wie viel ist Tapanda? Alles. Alles ist in Christus verändert worden, dem Gott sagt uns dieser Vers, Kolosser 1, Vers 20.
Stimmt das, dass Tapanda eine Mehrzahlsbezeichnung
ist? Ja, Tapanda ist Plural. Ja, Mehrzahl, eindeutig. So, 1. Timotheus 2, Vers 4. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden? Das ist ja unser Standardvers. Da steht es ja ganz deutlich dort. Glaubt nur niemand. Oder ganz wenige. Aber mit dem Vers alleine wollen gar nicht arbeiten. Ihr habt ja gemerkt, es gibt noch eine ganze Menge andere. Also er will, dass alle Menschen gerettet werden. Ist Gott willensschwach?
Nein.
Wenn er was will, schafft er das dann auch. Sollten wir noch annehmen. Ne? Dazu kommen wir später noch. Gut, also steht geschrieben, 1. Timotheus 4,10, die nächste klassische Stelle. Denn wir mühen und ringen, sagt Paulus, weil wir aufgrund des lebenden Gottes erwarten, und zwar perfekt, steht hier, erwarten, welcher ein Retter aller Menschen ist. Punkt. Es ist so, steht geschrieben. Jetzt muss ich es nur noch glauben. Wir haben noch 4 Stellen, dann bin ich fertig. 1. Timotheus 6, Vers 13. Ich weise dich aber an vor Gott, dem Leben machenden das All wirklich, oder dem Leben zeugenden das All. Es gibt 2 unterschiedliche Handschriften hier. Die einen sagen machen, die anderen zeugen. Ist im Grunde hier heilsgeschichtlich unerheblich, ist beides zutreffend. Wie viel ist denn das? Gott zeugt das ganze All ins Leben. Wie viel ist denn das? Alles ist keine Ausnahme gestattet. Titus 2, Vers 11. Die Gnade Gottes ist auferschienen, Rettung bringend allen Menschen. Worum kann sie denn allen Menschen die Rettung bringen? Sagen wir, ja, nur die haben zwar alle die Möglichkeit, aber die wollen nicht. Ne? Das ist immer das Argument. Ich glaube, das ist bis jetzt auch schon weitgehend entkräftet. Wenn die Gnade Rettung bringend gekommen ist für alle Menschen. Warum? Weil in 1. Johannes 2, Vers 2 steht, wir haben es schon gehört, dass er die Sühnung ist, oder der Verfehlung oder der Sünde, nicht nur unserer, sondern auch für die des ganzen Kosmos. Wie viel ist das? Der ganze Kosmos, das ist alles. Wenn nur ein einziger zurückbleiben würde, ein einziger, wäre nicht der ganze Kosmos wiederhergestellt. Und die meisten glauben, 10% oder wie viel werden gerettet. Und das ist völlig gegen die Schrift. 1. Johannes 4, Vers 14, die letzte Stelle. Der Vater hat den Sohn als Retter des Kosmos gesandt. Wenn er der Retter des Kosmos ist, muss er ihn dann retten. Sonst hätte er ja den Namen nicht verdient. Wenn einer Retter des Kosmos ist, müsste er den Kosmos auch retten, sonst hätte er diesen Namen nicht verdient. Und damit sind wir bei dem letzten Punkt, nämlich Gott will dies, es ist nicht nur ein frommer Wunsch. Und es gibt hier ganz handfeste Gründe, die ich noch aufführen will. Zunächst ganz grundsätzlich, steht geschrieben, dass er alle rettet, haben wir jetzt an den vielen Bibelstellen ganz deutlich erkannt. Da kann keiner dran vorbei, dass die Menschen dazu erzogen werden. Da haben wir schon im Alten Testament ein Beispiel. Daniel 4 zum Beispiel wird von Nebukadnezar gesprochen, ab Vers 32. Da heißt es, man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Und man wird dir Kraut zu essen geben, wie den Rindern. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen. Gut, also könntest du sagen, warum macht Gott das? Jetzt heißt es hier weiter, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wen er will. Was hat denn der König erlebt? Das war wie eine Erziehungsmethode Gottes, ein Erziehungsweg Gottes. Er hat anschließend Gott als den Höchsten gepriesen, hat gewusst, das ist er. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wie Menschen erzogen werden von Gott, um zu erkennen, dass er Recht hat. Und wenn Paulus in Epheser 1, Vers 11 sagt, dass dieser Gott es ist, der alles in allen innen wirkt, der Innenwirkende das All, könnte man auch wörtlich sagen. Also er ist es, der in allen seine Energie hineingelegt hat, der alles bewegt und ändert. Wenn das dieser Gott so macht, hat er auch die Möglichkeit, die Menschen ganz individuell einzeln zu erziehen, hin, dass sie erkennen, dass er derjenige ist, der alles wiederherstellt. Niemand hat jemals, sagt Paulus in Römer 9, den Willen Gottes widerstanden. Niemand hat Gott jemals widerstanden. Und da haben wir in Römer 9, ab Vers 14, das geht bis 20, haben wir die wunderbare Zusammenstellung von Paulus, wo er auch den Töpfer und den Ton erwähnt, und deutlich macht, dass eigentlich niemand den Willen Gottes behindern kann. Dann kommt die Frage, ja, wenn das so ist, ihr wisst ja, wie die Leute sind, ne? Auch uns wird das ja oft gesagt, wenn das so ist, wenn das so wäre, wie du das glaubst, warum tut Gott dann noch richten? Warum richtet er, wenn er sowieso entscheidet, was passiert? Sind wir jetzt Marionetten? Da habe ich nur eine Antwort, die Paulus sagt. Also wer das schizophren findet, wer das ungerecht findet, wer daran zweifelt, der muss lesen, was Römer 9, Vers 20 steht. Das ist die Schlussfolgerung, die Paulus hier zieht aus dieser Argumentation. Paulus sagt hier, oh Mensch, ja, wer bist du denn, dass du das Wort gegen Gott nimmst oder gegen Gott antwortest? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich also gemacht? Er wendet das Beispiel vom Töpfer an, von Jesaja. Und da heißt es, ja, wenn der Töpfer aus dem Ton eine Vase macht oder einen Fressnapf für einen Hund oder einen Nachttopf, das entscheidet doch der Töpfer und nicht der Ton. Und das ist die Schlussfolgerung von Paulus. Gott wählt aus, Jakob Esau bringt er vorher und setzt zurück. Er entscheidet, was geschieht. Ja, und warum richtet er mich dann noch? War die Frage, ja, wer bist du denn? Willst du jetzt Gott Vorschriften machen, was er mit dir zu machen hat? Ja, dann bin ich doch eine Marionette, ist die nächste Antwort. Nein, sind wir nicht. Wir sind keine Marionetten. Was ist denn Marionette? Wird an Fäden gezogen. Wir sind Darsteller in einem Schauspiel. Das ist was ganz anderes. Wir sind Hauptdarsteller. Wir stellen nämlich unser Haupt, den Christus, dar. Die Gnade Gottes ist erschienen, haben wir gelesen, Titus 2,11. Und erzieht uns, fügt er noch hinzu. Die Gnade Gottes erzieht uns. Das heißt doch, hier passiert etwas. Wir werden verändert, verwandelt, geführt. Sicherlich, aber wir sind Darsteller in einem Schauspiel, wie es Paulus einmal nennt, in seiner Argumentation an anderer Stelle. Das bedeutet also, ich habe einen gewissen Handlungsspielraum in der Darstellung. Wenn ein Schauspiel geschieht auf der Bühne, der Regisseur hat den Text geschrieben, er hat entschieden, wer wann, zu welcher Zeit, an welcher Stelle steht. Das wird alles in dem Drehbuch festgelegt. Aber die Persönlichkeit des Schauspielers bleibt seine Persönlichkeit. Und jeder Schauspieler wird das gleiche Stück anders darstellen als ein anderer. Und so ist es auch bei uns. Wir sind keine Marionetten deshalb, sondern Darsteller in einem Schauspiel, wo Gott der Regisseur ist. Und dieses Schauspiel dient der Wiederherstellung des ganzen Alls, wie die Schrift eindeutig bezeugt. Und deswegen geschieht sein Wille. Und sein Wille ist nicht nur ein offenbarer Wille, sondern auch ein geheimer Wille. Ich möchte dazu nur zwei Beispiele nennen, damit wir das verstehen. Der geheime Wille Gottes, er kann nämlich Übles benutzen, um Gutes daraus zu machen. Die größte üble Tat, über die haben wir schon gesprochen, das Opfer des Sohnes auf Golgatha. Die größte üble Tat hat er benutzt, um die größte Perle, denk an das Gleichnis, zu produzieren. Die größte üble Tat hat er benutzt, um das ganze All wiederherzustellen. Das war die Rechtsgrundlage dafür. Alttestamentliches Beispiel dafür ist die Josef-Geschichte. Einer muss leiden, damit die ganze Familie gerettet wird, damit das ganze Land gerettet wird und damit alle Völker gerettet werden. Biblische Grundlinie der Schrift, Erstlinge sind Garantie für die Masse. Also der Josef muss leiden, Christusdarsteller, um die Wurzel des Volkes Gottes zu retten, nämlich die Jakob-Familie, damit auch die Finsternismacht Ägypten und alle Mächte, die rundherum waren, wurden gerettet, ein Bild auf die Vollendung der ganzen Schöpfung. Also, was hat Josef gesagt? 1. Mose 50,20. Ihr berechnete es wieder mich zum Bösen, Gott aber berechnete es zum Guten. Also Gott macht aus Üblen Gutes. Und damit wäre ich beim letzten Punkt, nämlich die Vollendung des Alls hat auch mit seinem Namen zu tun. Was hat er denn für einen Namen? Yahweh hat den Namen auf seinen Sohn gelegt und hat ihn ergänzt mit der Rettungssilbe im Hebräischen. Das heißt also, jetzt heißt der Gottesname, den die gesamte göttliche Macht hat, Jehoshua, also Yahweh Retter. Der Name Gottes besagt, er ist der Retter. Und im Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 4 wird uns gesagt, dass dieser Name vorzüglicher ist. Und das heißt wirklich durchtragender. Das Wort für vorzüglich heißt durchtragender. Deshalb ist Christus erhöht worden. Deshalb hat er diesen Namen bekommen. Weil er nun alles durchträgt zum herrlichen Gottesziel. Das ist die Aufgabe. Das heißt also, die Rettung des ganzen Alles ist verpflichtend notwendig, weil der Gottesname das erfordert. Es ist in keinem anderen Namen Rettung, lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Deshalb ist es so, wenn Gott nicht alles retten würde, hätte er diesen Namen nicht verdient. Er will das und er kann das, das haben wir bewiesen. Jetzt liegt es an dir, das zu glauben. Weil, dass du es mal glauben darfst, das steht fest. Ob du es heute schon glaubst, ich spreche nicht von euch, der hier sitzt, ob du das heute schon glaubst oder in einem ferneren Zeitpunkt durch eine Gerichtsmaßnahme oder Erziehungsmaßnahme Gottes, das ist jetzt Gänsefüßchen dir überlassen. Also je eher du das glaubst, umso leichter wirst du es haben. Diejenigen, die noch durch tiefe Gerichte gehen dürfen oder müssen, werden es viel schwieriger haben. Aber jeder Einzelne wird zu diesem Ziel gebracht. Und das liegt an den Prinzipien Gottes. Und damit bin ich am Ende. Nämlich, da ist ein Erstatter. Das ist im Gesetz schon festgelegt. Wer es genau wissen will, ich habe dazu den Wortdienst Nummer 1. Da ist das Thema drin. Könnt ihr nachgucken. Also, er ist ein Erstatter im Gesetz festgelegt. Deswegen macht auch er das. Er hat uns aufgefordert, durch Christus unsere Feinde zu lieben. Auch das macht Gott. Er liebt den ganzen Kosmos. Er hat uns gerettet, als wir noch Feinde waren, sagt Paulus. Und, wir haben schon gehört, 1. Korinther 13, 5, die Liebe rechnet das Üble nicht zu, die ist er in Person. Und diese drei Dinge, diese drei Grundprinzipien, Erstattung, Feinde lieben und selber die Liebe sein, ist eigentlich auch noch ein Schlusspunkt, das Sahnehäubchen sozusagen obendrauf, auf dieses gesamte Thema, dass Gott sich auch an seine eigenen Prinzipien hält, die er von anderen verlangt, also seine eigenen Grundsätze. Damit fasse ich zusammen, was wir bisher gelernt haben aus dem Wort, was die Grundlage und den Umfang der Rettung betrifft. Im ersten Teil, dass Rettung erforderlich ist, weil Gott ein klar definiertes Ziel hat, weil er auch geplant hat, das alles gewusst hat, aus menschlicher Sicht wegen der Abstammungsfrage. Die Veränderungen haben wir besprochen und heute ganz wichtig, wenn Gott was macht, etwas wiederherstellt, ist das viel mehr als das, was verloren gegangen ist. Das haben wir auch heute ganz deutlich sehen können. Und wichtig ist noch, in dieser Gesamtschau, dass es auch einzelne Bibeltexte gibt, die ganz klar sagen, dass das das Gottesziel ist, die nicht drum herum reden, wo man nicht schlussfolgern muss. Dafür gibt es auch noch eine ganze Reihe Texte, wo man das schlussfolgern kann. Aber mir ist wichtig, ganz direkte Aussagen der Schrift gibt es, eine ganze Menge. Und wir haben gelernt, dass es dem Willen Gottes entspricht und dass er seinen Willen auch durchsetzt. Wenn ich das glauben kann, dann geht es mir schon viel besser, weil dann weiß ich, er wird alles zum Ziel bringen. In seiner großen Gnade und Güte und Herrlichkeit wird alles zum Ziel gebracht und dafür kann man ihn eigentlich nur danken und loben. Amen.
Amen.